Servus zusammen und herzlich willkommen beim Staatsgespräch, dem Podcast-Talk. Mein Name ist Peter Statz und ich spreche in diesem Podcast mit meinen Gästen im wahrsten Sinne des Wortes über Gott und die Welt. Ein Talk über Glaube und Popkultur, tiefgründig und humorvoll, immer ehrlich und authentisch und das Ganze ohne Worthülsen und Plattitüden. Ich versuche es zumindest. Heute bei mir im Staatsgespräch Daniel Schneider. Autor fürs Fernsehen beim WDR aktiv, auch für Radio, Buchautor, Sprecher, Moderator, Theologe. Gerade kommt er zurück von der Bildungsmesse Didakta aus Köln, wo er 25 Stationen moderiert hat und mitorganisiert hat. Er ist Dozent an der IST-Hochschule für Management in Düsseldorf und ein Riesen-Fußballfan noch dazu, wie man an seinem Buch 11-mal wir merken kann. Heute aber geht es um was ganz anderes, nämlich um Fuck-Up-Nights, um einen wirklich innovativen Umgang mit Misserfolgen, mit Scheitern, mit Wanken und mit Downs. Mega, dass ich ihn heute hier im Gespräch haben darf. Herzlich willkommen, Daniel, hi.
Peter, ich danke dir herzlich. Ich freue mich.
Daniel, bevor ich mit dir in dieses Thema reingehe, was wahrscheinlich auch die Hörer schon interessiert, weil sie es im Titel gesehen haben, was auch immer Fuck-Up-Nights sind, eine ganz kurze andere Frage, die ich in deiner Vita gefunden habe. Du machst ja unfassbar viel und du bist unfassbar vielseitig und Wir kennen uns auch schon, weil wir Weggefährten sind an verschiedenen Standpunkten. Unter anderem 2003 Konzert Waldbühne in Berlin. Ja. Was für eine Traumnacht, du erinnerst dich.
Ja, wir haben gequatscht an dem Abend. Du hattest nicht mit deiner, ich weiß nicht, nennt man das so, Hauptkombo, Hauptband, hast du das unterteilt eigentlich?
Ich weiß nicht, ob ich es unterteilt habe, aber das eine war mein Beruf und das andere war Herzensprojekt nebenher, würde ich sagen.
Ja, genau, sehr, sehr gut. Wir haben über dein Herzensprojekt gesprochen, Soul Rocker hieß das. Du hast da eine EP gemacht mit einer wunderbaren Musik und wunderbaren Texten. Und da haben wir, wie das immer so ist, Interviewtermine gesucht und du warst mit W4C auf dem Kirchentag, hast da abends gespielt und wir haben uns nachmittags getroffen zu einem wunderbaren Gespräch. Oder, nee, wir haben uns erst an der Waldbühne getroffen und dann woanders verabredet, glaube ich.
Ich glaube, unter den Linden saßen wir. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, unter den Linden, ja.
Und das war ein wahnsinnig schönes Gespräch damals, das muss ich echt sagen, in vielfacher Hinsicht, ja. Erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran.
Das geht mir ganz genauso, wie du unsere Texte damals verstanden hast. Für euch Hörer, das war ein EP-Projekt, wo ich mit ein paar Freunden aufgenommen habe. Ich als Hip-Hopper zusammen mit einer Metal-Kombo und so ein deutsches Limp Bizkit, könnte man vielleicht sagen. So. Ein bisschen Linkin Park Limp Bizkit auf Deutsch. Und der Daniel, der hat das Ding voll verstanden und die Texte mit mir großartig bewegt. Ist sehr cool.
Und das Witzige war, ich habe ja noch mehr Interviews geführt. Ich war damals, habe ich ein Praktikum gemacht bei unter anderem auch beim Radio 100,6 in Berlin und habe für die die Boyband B3 interviewt. Mhm. Die haben nämlich mit euch auch auf der, oder die haben auf der gleichen Bühne gestanden damals abends noch. B3 war damals total angesagt.
Ach so.
Das weiß ich auch noch. Ich erinnere mich weißt du nicht mehr? Ich weiß noch ganz genau, weil das waren so die ersten Schritte im Journalismus und dann kamen vorher, das waren so drei Jungs. Und wir hatten so einen 5-Minuten-Interview-Slot mit denen und dann kam vorher das Management und sagte, keine Fragen über Grazia stellen. Grazia war damals eine Dame, die bei Deutschland sucht den Superstar mitgemacht hatte und war mit einem irgendwie von den drei Jungs liiert oder auch nicht. Mhm. Und das war der rein gern Interview. Ne? Und dann kann man so mal die Diskrepanz sehen zwischen dem Gespräch mit dir und diesem Slot aus der Popularmusikindustrie. Das ist mir auch noch so im Kopf, so dieser krasse Unterschied. Ja.
Ah, wow, den Hintergrund habe ich natürlich nicht gehabt. Aber Daniel, es gab ja in deiner Biografie auch ganz andere spannende Themen, das muss ich jetzt einfach kurz wissen. Wir haben nämlich nie drüber geredet. Sorry, ihr lieben Hörer, da müsst ihr jetzt durch. Ich hoffe, es interessiert euch auch. Du warst 2000 Animateur für einen großen Reiseanbieter auf Ibiza. Ja. Ist das wirklich so?
Ja, ist wirklich so. Das würde ich mir tatsächlich nicht trauen, das zu erfinden. Also ich habe in meiner Schulzeit, also während der Oberstufe, also ich bin erstmal einmal sitzen geblieben, mein erster Fuck-up so in der Schulzeit, in der 5. Klasse bin ich sitzen geblieben und war ein Spätzünder in vielen Punkten und habe dann während der Oberstufe so ein Sportabi gemacht und da dran gekoppelt war eine Ausbildung zum staatlich geprüften Freizeitsportleiter. Das ist halt meine staatliche Ausbildung. Ich bin staatlich geprüfter Freizeitsportleiter. Wusste aber logischerweise, was heißt logischerweise, ich wusste auch nach dem Abi nicht, was ich da machen sollte. Damals habe ich noch Zivildienst gemacht, das war gut für mich, aber danach wusste ich auch nichts, was ich machen sollte. Und dann habe ich gesagt, komm, mit dieser Ausbildung kannst du das machen. Also die, da war ich so beim Casting bei der TUI in Hannover und die fanden das gut. Und ich habe bei dem Casting hinterher im Gespräch gesagt, ich mache das, ich gehe auch überall hin. Es gibt nur zwei Orte, wo ich nicht hin möchte als Animateur. Und genau da bin ich gelandet. Und das war auch, dieses Denken war geprägt natürlich auch von meiner geistlichen Vita damals oder von meinem theologischen Background, meinem Glaubenshintergrund. Weil in mir waren so zwei Dinge. Ich bin super konservativ erzogen worden, christlich.
Und das war Sodom und Gomorra.
Richtig, aber sowas von, genau. Und ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt auf den Malediven anders gelaufen wäre, muss man mal ehrlich sagen, aber das war bei mir so drin. Das war so mein doppelter Boden, den ich mir eingebaut hatte. Also wenigstens nicht Ibiza dann als Animateur.
Tja, und es wurde Ibiza.
Das hat nicht geklappt.
Und da hast du dann so richtig Vortanzen gemacht und so Zeug, wie man sich's vorstellt?
Ja, genau. Also wir haben tagsüber Sportanimation gemacht, Wassergymnastik, Tennis, Fußball, mit den Gästen gespielt, auch Kinderanimationen und Kinderprogramm und abends dann Shows, verschiedene Shows. Wir haben Teile aus Musicals eingeübt, Tanz der Vampire zum Beispiel haben wir gemacht, das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, das war total beeindruckend für mich, da mitzumachen und aber auch die klassischen Bingo-Abende, also es ist nicht immer nur High Life und so, sondern es ist auch einfach klassische Gästeunterhaltung, ne? Das ist ja, aber war eine sehr, sehr krasse Erfahrung für all das, was danach kam, muss man sagen.
Wow, klasse. Und weil es auch nicht Hauptthema ist, aber für viele wahrscheinlich interessant, ein riesen Fußballfan bist du.
Ja.
Und das ging so weit, dass du eben vor 2 Jahren dieses Buch veröffentlicht hast übers Thema Fußball mit dem bezeichneten Untertitel »Wie wir leben, woran wir glauben und was uns verbindet«. Mhm. Das heißt, das Thema Verbindung war anscheinend für dich bei dem Fußballthema dann auch ganz spannend.
Ja, ich finde es sehr, sehr spannend, den Fußball schon von klein auf, aber eben auch so ein bisschen so hinter die Kulissen des Ganzen zu schauen. Mhm. Und das ist mir immer wieder gelungen, also berufsmäßig und journalistisch, aber auch privat. Und ich habe mich gefragt, so wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut, das war so die Grundsatzfrage, kann man Fußball eigentlich noch gut finden? So den großen Fußball, in der Form, in der wir ihn jetzt so kennen und erleben, in denen er immer auch wieder eine Diskussion ist.
Ja.
Und das war so meine Herangehensweise. Die Gesellschaftsrelevanz des Fußballs ist natürlich unbestritten. Also es ist klar, dass da, dass jeder kann da irgendwas mit anfangen oder die Mehrheit der Gesellschaft. Und was ist jetzt so der Kern des Ganzen? Das war meine Frage und die habe ich auf verschiedenen Ebenen beantwortet. Einmal auf der Unterhaltungsebene, auf der Gesellschaftsebene, auf der soziologischen Ebene, aber auch auf der spirituellen Ebene. Also beantwortet habe ich ihn nicht, ich habe ihn untersucht mit verschiedenen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Und das war eine tolle Reise. Also ganz ehrlich, ich glaube, ich habe das Buch mehr für mich geschrieben als alle anderen, weil es wirklich auch ein Herzensprojekt war.
Ich wollte gerade sagen, das ist das Sympathischste. Das merkt man im besten Fall auch beim Lesen.
Ja.
Also ihr Lieben, wenn euch das jetzt interessiert, ich habe euch den Link zum Buch in den Shownotes verlinkt und da gibt es dann auch gleich mit eine Leseprobe bei. Das heißt, ihr könnt euch dann gleich auch mal reinlesen. Ist auch sehr viel bebildert, was ich sehr ansprechend finde. Das heißt, nicht nur Text, sondern auch von der ganzen Typografie her sehr ansprechend, sehr kurzweilig gemacht. Ja. Und sehr persönlich.
Ja, tolle Fotografen waren mit dabei. Lea Banowski und Erik Prizibilla. Tolle, tolle Typen an der Stelle.
Ah, mega. Worüber wir heute aber sprechen wollen, ist ein ganz spannendes Thema. Und zwar, du hast es gerade schon in einem Satz gesagt, das war so der erste Fuck-up deines Lebens, als du eine Ehrenrunde drehen musstest in der Schule. Mhm. Und das Thema Fuck-ups hat dich dann nicht mehr losgelassen. Und zwar so stark, dass du mittlerweile schon einige Fuck-up-Nights moderiert hast. Was sind Fuck-up-Nights?
Ja, also ich habe tatsächlich eine große moderiert, muss man sagen, die stattgefunden hat im Jahr 2023. Und aber wobei, es sind doch mehrere, du hast recht, es sind doch mehrere schon. Und Fuck Up Nights, das ist ein Veranstaltungsformat, das kommt aus dem Wirtschaftsbereich, aus dem Businessbereich. In Mexiko haben sich vor knapp 10 Jahren Unternehmer getroffen, die sich immer mal getroffen haben und erzählt haben, was denn in ihrem Business so läuft. Also, das ist gelungen. Und die hatten anscheinend ein Vertrauensverhältnis zueinander. Sie haben sich auch erzählt, was nicht so gelungen ist in ihrem Business.
Okay.
Und dann haben sie irgendwann gemerkt, Mensch, aus den Erzählungen, dass wir miteinander geteilt haben, was nicht gelungen ist, ist viel mehr entstanden nachher für unsere Unternehmung, als wenn wir uns immer nur erzählen, wie toll alles läuft und wie super wir sind und wie was für tolle Typen wir sind. Sondern sie haben wirklich ganz klar nachgeforscht und gesagt, dass wir über Fails gesprochen haben, über Dinge, die nicht geklappt haben, war für unser Business viel fruchtbarer, viel besser als alles andere. Ja. Und Fuck-up heißt ja im Endeffekt, ich habe es versaut, ich bin gescheitert. Mhm. Ja, das ist die Übersetzung. Mhm. Und ich habe die erste Fuck-up auf dem Kirchentag moderiert und die haben mit dem Titel sehr gestruggelt, by the way.
Das glaube ich. Ja, aber es bringt es halt so gut auf den Punkt. Und wie spannend. Weil, ganz ehrlich, das kennst du bestimmt auch, Daniel, du triffst irgendwelche Leute, die hast du eine Weile nicht gesehen und dann geht doch das Gepimpe erstmal los. Was machst du so? Ah, hey, bei mir läuft's gerade super, ich habe gerade ein neues Projekt am Laufen mit und hier, das ist mein Haus, das ist mein Auto. Und dieses ganze Bling Bling, Big Pimpen, aber dass man sich mit einer Gruppe trifft und über das Scheitern austauscht, ist schon sehr ungewöhnlich. Was soll das denn bringen?
Ja, genau. Es ist auch, also man kann jetzt nicht sagen, so, wir machen jetzt eine Fuck-Up-Night. Oder wir machen jetzt, oder du weißt es ja wahrscheinlich auch selber, wenn du mit Menschen unterwegs bist, wem erzählst du wirklich was nicht gelungen ist? Das ist nicht so einfach. Und ich finde auch so eine gesunde Hemmschwelle erstmal ganz richtig. Also, dass man nicht sofort sagt, hier, ich schütte dir jetzt meine Seele aus und das ist nicht gelungen und das ist nicht gelungen. Das kann auch schnell so ein bisschen beliebig werden oder Koketterie. Ne? Das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagt, hier, es gibt ja auch Formen, wo Leute sagen, hier, das habe ich vor die Wand gefahren und bin trotzdem ein toller Typ und so. Ne? Also, das ist manchmal so eine Balance.
Ja.
Oder es ist ein Spagat, das zu machen. Aber was es bringt, ist tatsächlich, dass man mit Menschen, wenn man den richtigen Rahmen hat, den man manchmal selber schaffen kann, der manchmal aber auch einfach so entsteht. Und egal, ob zu zweit an einer Bar mit einem Bierchen oder auf einer großen Bühne, es entstehen Momente, die sind so krass wertvoll, so energetisch, ja, ich würde sagen, so spirituell auch und das macht etwas. Ich glaube, dass das nachhaltig verändern kann, so etwas. Und das ist wirklich egal, ob das jetzt mega groß geplant ist und ob das jetzt wer das ist, sondern diese Momente können kreiert werden und können entstehen im Leben von jedem Menschen. Und ich finde diese Offenheit, diese Ehrlichkeit, dieses Miteinander ehrlich sein und sich gegenseitig wahrnehmen, hat ja viel mit Zuhören zu tun, wie lasse ich überhaupt mich auf eine andere Person ein, Kommunikation, Zuhören ist eine Kunst in dem Fall. Wie höre ich überhaupt zu der anderen Person? Das ist so facettenreich, so vielschichtig, über das Scheitern zu reden, über Dinge, die nicht gelungen sind. Das ist einfach, ja, wenn man dann nicht stehen bleibt beim Scheitern, das ist auch so ein wichtiger Punkt, ne? Dass man sagt, okay, bleiben wir jetzt dabei stehen oder gehen wir weiter? Was haben wir daraus gelernt? Aber auch das kann man nicht machen, das kann man nicht kreieren, sondern das entsteht. Aber wer sich darauf einlässt, glaube ich, der wird dafür belohnt. Das habe ich bisher zum Beispiel so erlebt, immer so erlebt.
Also entschuldige, wir bleiben jetzt ganz kurz beim Scheitern stehen, bevor wir auf das Lernpotenzial kommen. Weil was mich interessieren wird ist, was für eine Geschichte hast du mit dem Scheitern, dass du das jetzt dich entscheidest, so zu highlighten?
Ja.
Das muss ja irgendwas Autobiografisches haben.
Ja, jetzt machen wir einen Deal. Okay, du, wenn ich das erzähle, erzählst du es auch.
Alles klar.
Ja? Scheitern hat ganz viel mit meiner Biografie zu tun, auch mit den Themen, mit denen ich mich beschäftige. Zum Beispiel der Fußball hat viel mit Scheitern zu tun. Also das ist jetzt erstmal noch so ein bisschen so eine oberflächlichere Ebene. Mhm. Aber da bin ich damals dazu gekommen, zu sagen, dieses Thema Scheitern in meinem Leben oder auch in meine Veranstaltung geplant für eine christliche Sportorganisation, SAS. Mhm. Und genau, für diese Veranstaltung habe ich Uli Borowka eingeladen, ehemaliger Fußballprofi, auch Nationalspieler. Also ich bin jetzt Mitte 40, meine erste Phase des Fußballfanseins, der hat er mitgeprägt. 1988 war er bei der Europameisterschaft mit dabei. Und er war während seiner aktiven Karriere Alkoholiker, aber so richtig. Also fast bis zum Suizid. Er ist da wieder ausgestiegen, aber die Art und Weise, wie er davon erzählt, hat mich dazu geführt, dass ich gesagt habe, hey, mit dem Thema möchte ich mich beschäftigen. Und dann geht es natürlich auch an das Persönliche. Wie gehst du mit dem Thema Scheitern um? Und das hat jetzt so zwei Ebenen. Das ist einmal so, die kommen vielleicht auch zusammen, das ist einmal diese persönliche Ebene im Leben scheitern. Und das ging tatsächlich los mit der, dass ich die Klasse wiederholt habe. Es ist ein scheiß Gefühl. Es war war total richtig, dass mir das passiert ist, beziehungsweise meine Eltern haben gesagt, du wiederholst die Klasse, weil das hätte nicht funktioniert, auf kurz oder lang. Also die haben gesagt, Daniel wiederholt die Klasse, ich hätte es vielleicht noch schaffen können, aber dann wäre es ein halbes Jahr später soweit gewesen.
Was war damals los, dass es dazu kam? Warst du abgelenkt? War Lernen für dich durch oder war es ein Fach, wo du richtig Schwierigkeiten hattest? Was war's?
Das kann ich schlecht auf irgendwas anderes schieben. Ich war einfach auch faul, ne? Also damals in der 5. Klasse schon. Kann auch mit den Lehrern zusammengehängt haben, weiß ich nicht. Aber es war jetzt nicht so, dass große äußere Einflüsse damit reingespielt haben. Es war einfach Fakt in Mathe. Mathe ist sowieso da mein absoluter
Daniel, ja. Wollen wir gar nicht drüber reden.
Das war schon in der Grundschule so, da ging es noch irgendwie, aber 5. Klasse wiederholen ist schon krass. War gut, ich bin auch jetzt wirklich kein guter Schüler gewesen, ich habe mich auch da so, ich habe einen sehr, sehr übersichtlichen Endnotendurchschnitt. Aber das war so eine erste krasse Begegnung mit dem Scheitern. So, und dann ging es weiter. Ich kann jetzt nicht sagen, dass in meinem Leben wirklich so viel schiefgegangen ist, dass ich sage, aber da bist du so mega krass gescheitert. Aber dieses Gefühl, nicht zu genügen in manchen Dingen oder anders sein zu sollen, besser sein zu wollen, jemand anders sein zu wollen, das hat mich so ein bisschen in der Kindheit und auch als Jugendlicher geprägt. So, und da kommt tatsächlich mein Gottesbild ins Spiel, weil das mich, also Theologie ist Biografie für mich, das kann man nicht trennen. Und ich will jetzt vorab ganz wirklich bewusst sagen, dass das kann man jetzt nicht alles da drauf schieben. Aber ich glaube, dass durch meine Art der christlichen Prägung, wir waren in einer Kirchengemeinde, die in meinen Augen sehr übergriffig gehandelt hat, okay, in das Leben von Menschen hineingesprochen hat und der, wo ein Gottesbild vermittelt wurde, das mir als 8-9-jähriger Junge schon vermittelt hat, so wie du bist, bist du absolut nicht genug.
Oh nein.
Du bist schlecht, so. Und ich musste als 8-jähriger in Bibelstunden sitzen, wo es tatsächlich immer um Himmel und Hölle ging. So. Und das hat in mir eine sehr, sehr große Angst ausgelöst.
Na klar.
Und in welcher Form jetzt genau das psychologisch auf meine Vita sich niedergeschlagen hat, kann ich nicht sagen. Ich habe nur gesagt als Teenager, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Ich will da raus und habe das komplett abgebrochen, die Geschichte. Aber dieses per se gescheitert sein, wenn du nicht so und so lebst, wie Gott das möchte, das durchzieht meine Vita dann schon. Und das hat sich ausgewirkt auf verschiedene Geschichten, weil vieles einfach auch so angstbesetzt war. Zum Beispiel gab es Dinge, die ich einfach nicht durfte. Die ganze Popularkultur der damaligen Zeit musste ich mir später mühsam wieder erarbeiten. Auch Kunst und Literatur war alles was ich nie als Kind nahegebracht bekommen habe, außerhalb der schulischen Geschichten. Und da kann ich meine Eltern jetzt auch nur, muss ich da in Schutz nehmen, weil die selbst gefangen waren in einer Form der Religiosität, die einfach übergriffig und missbräuchlich war. Das muss man einfach an der Stelle zu sagen. So, und dieses Du bist nicht genug, was man, je nachdem, wie man das vermittelt als Gemeinde, es war so eine freie Gemeinde auch, wobei ich es jetzt auch gar nicht werten möchte, Landeskirche und freie Gemeinden überhaupt nicht, und auch nicht gegeneinander ausspielen, weil ich da sehr, auch jetzt noch durch meine Sachen, die ich mache, zwischen den Stühlen sitze immer. Für die freien Gemeinden bin ich der Liberale und für die Landeskirche bin ich der Fromme, was auch voll okay ist. Und ich mag beides wirklich gerne, bis zu einem gewissen Punkt. Aber das hat mich da im Scheitern sehr geprägt. Und wenn du irgendwie dann später als Animateur nach Ibiza gehst, da war ich Anfang 20 und hatte eigentlich das ganz gut im Griff alles, und dann immer noch so im Hinterkopf immer den Gedanken hast, auf Ibiza, es ist wirklich sehr ungeschützt, was ich jetzt sage, Daniel, eigentlich ist es egal, du kommst eh in die Hölle. Was hier los ist auf Ibiza, du kommst doch eh in die Hölle.
Ja, krass.
Das waren meine Gedanken als 21-jähriger junger Mann, der einfach auf Ibiza, ich war nicht liiert oder so, sondern hab auch jetzt gar nicht übertrieben irgendwas gemacht, sondern hab einfach gelebt. Und dann war so kurz der Moment da, jetzt kannst du auch da bleiben. Jetzt ist ja eh egal. So. Und dieser Moment hat sich sehr eingebrannt. So nach dem Motto, dass dein Leben ist jetzt zumindest vor Gott gescheitert. So, und um das, das ist so eine Urerfahrung des Scheiterns in meinem Leben, die ich danach sehr durch Begegnungen mit tollen Menschen, auch durch mein Studium der Theologie an der Evangelistenschule Johanneum und durch Lebenserfahrung und durch meinen Weg, den ich gemacht habe, dann bearbeitet habe und der, glaube ich, ist ja eh auch ein Prozess und ich bin mit Gott da jetzt, oder ich habe ein Gottesbild, was ganz anders geworden ist, was sich auch immer noch verändert, aber was von einer großen Freiheit geprägt ist. Und das hat auch dazu geführt, dass ich mit Dingen, die nicht gelungen sind in meinem Leben, besser umgehen kann, gescheitert. Ja. Wenn Dinge einfach nicht geklappt haben, und das passiert ja an ganz, ganz vielen Ecken des Lebens, im Kleinen und im Großen, wenn was nicht klappt, in meiner Branche wenn du dich um irgendwas bewirbst, um einen Auftrag, um ein Projekt, und das klappt nicht, das ist ja ein Gefühl des Scheiterns, weil du dich selbst als Person da ja so sehr mit reinnimmst. Mhm. Und das ist ja immer dann auch eine persönliche Niederlage, die du dann fühlst. Ja. Das war der Ausgangspunkt, um das jetzt so ein bisschen nicht zu sehr in die Länge zu ziehen, aber der Ausgangspunkt des Scheiterns und dann dieses wieder rauskämpfens, nein, Gott ist eigentlich anders. Okay. Eigentlich ist Gott ganz anders, als du ihn da vorgelebt bekommen hast, und deshalb muss ich jetzt auch im Umgang mit verschiedenen Frömmigkeitsstilen vorsichtig sein, weil ich sehr leicht, sehr ungerecht werde, aufgrund meiner persönlichen Vita.
Naja, du hast halt die Schnauze voll von gewissen Dingen.
Ja, genau.
Es gibt Dinge, wo du einfach sagst, da habe ich keinen Bock mehr drauf, das habe ich als missbräuchlich erlebt, und also Selbstschutz, das gebe ich mir nicht nochmal.
Richtig. Und das ging so weit, dass ich gesagt habe, also meine Frau ist anders geprägt, die hat eine etwas, also auch eine konservative Prägung, aber eine freiere irgendwie da, die hat auch im besten Sinne einen kindlicheren Glauben als ich, dass wir darüber diskutiert haben, unsere Kinder areligiös zu erziehen. Hm. Weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock, dass die irgendwann mir das um die Ohren hauen und so. Das ist auch so ein Punkt, wo ich dachte, Daniel, pass auf, ne? Und das ist jetzt aber uns, wie ich finde, gut gelungen, da einen guten Mittelweg zu finden. Und die Gespräche jetzt mit meinen Teenager-Töchtern über Gott und die Welt im wahrsten Sinne des Wortes ist einfach ein Genuss, wo ich so dankbar bin, dass das möglich ist. Bei allen Dingen, die dann auch herausfordernd sind. Aber das ging so weit, dass ich gesagt habe, hier, wir beten nicht am Tisch vorm Essen.
Was mich jetzt echt interessiert ist, wow, und du killst mich gerade, Daniel, weil ich jetzt keine Ahnung habe, wie ich das hier im Format halte, von der Zeit her, weil ich habe jetzt 1000 Fragen. Ich habe jetzt 1000
Herzlichen
Fragen.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich will versuchen, es trotzdem irgendwie hinzukriegen, aber jetzt, bevor wir nochmal aufs Scheitern allgemein gehen, was für mich noch nicht ganz schlüssig ist oder was ich noch nicht zusammenkriege, ist, warum du überhaupt bei dem Glaubensthema geblieben bist. Weil mit der Erfahrung, die du gemacht hast, rennst du doch schreiend weg und sagst, ich bin damit durch. Und das werden ganz viele da draußen auch kennen, dass sie sagen, ja genau, so habe ich nämlich Kirche erfahren und deswegen ist das alles Müll.
Ja.
Was ist da bei dir, dass du da doch irgendwie wieder gelandet bist? Hm. Ich krieg's nicht zusammen.
Ja, das ist auch schwer zu erklären. Das ist ein Gefühl gewesen, also ein Grundgefühl des, da ist mehr, und ein Grundgefühl eines, Gott ist anders, und auch ein Grundgefühl des Gehaltensein und ein Grundgefühl der Hoffnung, der immer da war. Und das hat auch mit meinen Eltern zu tun, weil sie auch unter dieser Gemeindeform sehr gelitten haben, aber uns als Kindern trotzdem immer so eine große Liebe vermittelt haben, also eine große Elternliebe. Mhm. Und das in diesem Mix hat dazu geführt, dass ich gesagt habe, okay, ein kleines Band ist immer noch da und ist immer noch dran. Also dieses, und ich glaube, das ist dieses Göttliche, dieses Spirituelle, was ich gar nicht auch so sehr erklären möchte, weil da wird es oftmals dann schon schief direkt, weil man sagt, ja, Gott ist so und so und das passiert so und so. Nee, das ist einfach ein Gefühl des Gehaltenseins, was nicht von dieser Welt ist. Und das ist auch, wenn wir jetzt offen reden, das ist für mich nicht nur typisch christlich. Wenn ich jetzt in einer anderen Kultur aufgewachsen wäre, in anderen Bereichen der Welt, ich glaube, und das sage ich jetzt auch ungeschützt, das ist das universell Spirituelle. Wobei ich jetzt nicht, also Liberalität wird ja oft als Beliebigkeit ausgelegt, das nicht als Beliebigkeit darstelle, sondern für mich ist das Christentum, der Gott, der Schöpfer und der Retter, das, was ich glaube, das Fundament. Mhm. So, und das ist das, was mich gehalten hat. Also ich glaube, dass die Welt, die Schöpfung einem Ursprung, einem göttlichen Ursprung erfolgt. Ich glaube, dass Jesus mit dem, wie er gelebt hat, wie er gestorben ist und auferstanden ist, dass das Wichtigste ist für uns Menschen. Aber, und das ist auch das, was mir geholfen hat, warum ich dran geblieben bin, alles andere, das ist das Fundament. Und dass der Geist uns begleitet. Also diese Dreieinigkeit, diese Trinität, das ist das, was mich hält. Alles andere ist für mich nicht in Stein gemeißelt. Es gibt diese viele ethische Themen, viele andere Geschichten sind für mich Dinge, die Zusammenleben regeln müssen. Und da ist für mich aufgrund christlicher Werte das Thema Nächstenliebe und so und auch Zusammenleben, Schöpfung bebauen und bewahren, das spielt für mich damit rein. Also keine Beliebigkeit, aber das ist für mich nicht das, was meinen Glauben ausmacht, sondern da geht es um gesellschaftliches Zusammenleben. Was tut uns gut, was tut mir gut? Ich darf Dinge nicht, weil es anderen schadet und so weiter und so fort. Gibt es ganz viele Punkte. Aber das spielt für mich nicht mehr in diesen, also da lasse ich mich nicht mehr drauf ein, zu überdiskutieren, aber das musst du doch so glauben, weil das doch so und so da steht. Das ist für mich raus. Das wäre für mich persönlich wichtig, um wieder einen Zugang zu Gott zu haben. Und jetzt, ich meine, ich habe Theologie studiert und bin damit unterwegs in ganz vielen Bereichen.
Ja, ganz ehrlich, warum? Das ist so. Was machst du? Ich stelle mir vor, wie du im Dogmatikunterricht gesessen bist mit dem, was du gerade sagst, wo Dinge festgezurrt werden. Das muss ja furchtbar für dich gewesen sein.
Ja, nee, war es nicht, weil es eben bei uns nicht festgezurrt wurde, sondern es wurde vorgestellt, also unsere Dozenten, das muss ich sagen, muss ich echt in das Johanneum loben, auch die Dozenten, die jetzt noch da sind, aber die damals bei mir da waren auch, das war toll. Die haben uns in eine Freiheit geführt, wo sie gesagt haben, und ihr überlegt euch jetzt innerhalb dieses Studiums, was ist denn wirklich euer Fundament? Und was sind so Fake-Stützen für euren Glauben, wo ihr dachtet, das hält, aber wenn man das jetzt einfach mal wegnimmt, was passiert dann? Was ist dann noch da? Was ist die Substanz eures Glaubens? Und das zog sich wirklich durch. Also wir haben im, genau, Dogmatikunterricht, Homiletik, Neues Testament, Kirchengeschichte. Das war sehr, sehr, also Bibeltreue definiere ich nicht mehr dadurch, dass ich sage, und du musst das jetzt eins zu eins zu glauben, weil das so in der Bibel steht, sondern Bibeltreue verstehe ich mittlerweile so, dass ich sage, guck hin, was da steht, guck dir auch den Kontext an, in welcher Zeit wurde das geschrieben. Das nimmt nichts von der Relevanz für mich, die dieses Buch für mich heute hat, sondern es stärkt eben dass man Gott ernst nimmt als den persönlichen nahen Gott, der bei mir ist. Und auf der anderen Seite aber genauso den mysteriösen Gott, das Geheimnis, was wir niemals durchdringen werden, sonst wäre es nicht Gott. Spannungsfeld. Und diese Kombination, ja, das ist das.
Daniel, irgendwo musst du aber irgendeinen Moment gehabt haben oder ein Momentum, weil du hast mir vorher gesagt, du hattest diese Ibiza-Verdammnis-Theorie in deinem Kopf, diesen Gedanken, es ist rum für mich. Ja. Ich bin durch. Und wenn Gott der Gott ist, an den du bis dato geglaubt hattest, der dich richtet und verdammt, wie hast du dich denn ihm nochmal unter die Augen getraut, um zu einem neuen Ding zu kommen? Was ist da dazwischen passiert?
Ja, das ist auch ein Prozess, der da war, ich hatte ihn tatsächlich aus den Augen verloren, habe gesagt, ich möchte das nicht, auch nach der Geschichte nochmal. Aber ich glaube tatsächlich, um in diesem Bild zu bleiben, er hat mich nie aus den Augen gelassen. Mhm. Und zwar nicht nach dem Motto, ich gucke jetzt mal, was Daniel macht und ob das alles gut ist so, sondern einfach mit diesem liebevollen Blick, mit dem uns Gott begleitet. Mhm. So, und dann haben wir uns angenähert, dann habe ich mich wieder rangetraut. Und das ist passiert tatsächlich durch so Gespräche wie das, was wir jetzt führen. Mhm. Also solch wirklich so elementare Talks oder Erlebnisse auch, durch andere Menschen, durch meine Frau, durch Thorsten Hebel, durch Tim Niedernolte, zwei mega gute Freunde, auch durch andere sehr, sehr gute Freundinnen und Freunde, die mit mir unterwegs waren, die selbst auch gestruggelt sind in ihrem Glauben, das ist das, was mich gehalten hat. Und eben die wirkliche Auseinandersetzung. Ich habe ja nicht Theologie studiert, ich dachte, ich hätte mehr Antworten, aber tatsächlich bin ich aus dem Studium mit viel mehr Fragen rausgegangen. Das kennst du auch, oder?
Ja, das kenne ich, absolut.
Aber also für mich ist, wenn man Pastor ist, Pfarrer, Gemeindeleiter, whatever, das ist für mich mit einer sehr, sehr großen Verantwortung verbunden. Also die Lehre, die du hast, es gibt Menschen, die das ernst nehmen, was du sagst und die auf dich hören und die das nicht auch vielleicht gar nicht immer so reflektieren, wie ich das mache. Also ich bekomme zum Beispiel persönlich lieber Fragen gestellt als Antworten serviert, auch in Predigten. Mag ich viel lieber, weil ich da drüber nachdenke. Aber ich habe bis heute ein Problem damit, wenn Menschen mir auf, von der Kanzel irgendwas entgegenschleudern und dass ich das Gefühl habe, dass es nicht reflektiert. Ja. Du warst ja lange Pastor. Wie bist du mit dieser Verantwortung umgegangen, dass du da Leben prägst und das nicht nur so nach dem Motto hier, die hören sich jetzt Sonntag mal eine nette halbe Stunde an von dir, sondern die nehmen das mit in den Alltag. Die setzen das um. Ja. Was du sagst, das beeinflusst Leben. Also ich finde diese Verantwortung, das war auch so ein Punkt, mit dem ich mich auseinandergesetzt habe. Ich hätte mir nie vorstellen können, wirklich als Pfarrer oder Pastor in eine Gemeinde zu gehen, weil ich diese Verantwortung viel zu krass finde. Also was war da dein... warst du dir dessen bewusst und wie bist du damit umgegangen?
Ich glaube, du musst dir dessen bewusst sein, weil du hast eine Verantwortung. Und meine Art, dem zu begegnen, war vielleicht ein bisschen anders, als wie es andere machen. Für mich ist immer Augenhöhe brutal wichtig. Mhm. Und tatsächlich ist das auch ein Grund, warum ich dich heute eingeladen habe zu diesem Sendungsthema, weil das Scheitern für mich da auch immer dazu gehört hat. Also ich bastel da jetzt nicht künstlich was zusammen, um einen Übergang zu schaffen, sondern tatsächlich zentral ist für mich in den Predigten, die ich gehalten habe, das Mitteilen meines eigenen Scheitern und Strugglens. Mhm. Dieses Miteinander gemeinsam auf dem Weg sein, aber sich getragen wissen. Und tatsächlich ist der Glaube für mich eine totale Stabile in meinem Leben. Das ist mein Unterbau. Und es trägt mich, vor allem die Liebe. So Hörer meines Podcasts wissen, dass Religiosität nicht primär mein Faible ist, also gar nicht. Deswegen die Formen auch nicht, sondern für mich ist die Begegnung wichtig. Und die Rettung in meinem Leben, der Impact in meinem Leben, was Glaube angeht, war, dass ich eine Begegnung mit Gott gehabt habe. Mhm. Und da ist mir viel wichtiger dann gewesen, den Menschen mitzugeben, reflektiert und sucht nach der Begegnung, anstatt zu denken, ich gebe den Leuten Antworten mit. Und das ist bis heute auch so in meiner Tätigkeit als systemischer Coach. Da gebe ich ja den Leuten auch nicht die Antworten, sondern ich stelle Fragen und die Menschen kommen auf Antworten. Mhm. Und ich finde das viel hilfreicher. Also ich habe ganz viele Beispiele erzählt immer in meinen Predigten aus meinem eigenen Leben. Ich habe versucht, Bilder zu nutzen. Was für Jesus die Gleichnisse waren, ist für mich heute popkulturelle Referenzen. Deswegen bin ich so ein Fan von Popkultur. Ich liebe es, Filme, Musik, popkulturelle Dinge zu nehmen und sie als Verbildlichung zu nutzen. Mhm. Und so habe ich da eine ganz andere Herangehensweise, was übrigens auch den Vorteil hat, dass solche Art von Messages viel, viel kurzweiliger sind. Mhm.
Aber du hast jetzt gerade, das war auch ein Grund, warum ich da in dieses Theologiestudium gegangen bin. Ich habe ja damals bei Radio Paradiso gearbeitet und habe mit Kolleginnen und Kollegen über Gott in die Welt gesprochen, auch im wahrsten Sinn des Wortes, und habe einfach gemerkt, wie wenig sprachfähig ich war, ne?
Ja.
Und das wollte ich ändern. Und du hast eben gesagt, du hattest eine Gottesbegegnung.
Ja.
Wie sieht das aus?
Ja, jetzt übernimmst du die Sendung, ist gut. Würdest du am Schluss dann auch die Abmoderation machen? Ja, absolut, die Frage ist gerechtfertigt. Das war auch ein Prozess bei mir, Daniel. Ich kann das nicht an einem Moment nur festmachen, das wäre auch nicht fair. Hm. Weil du überhöhst manchmal auch einzelne Momente damit und die werden dann glorifiziert.
Ja.
Und ich glaube, Gott war mit mir viel, viel länger unterwegs, als mir das heute bewusst ist. Und ich vermute, eines Tages legt er seine Hand auf meine Schulter und sagt, so, jetzt erkläre ich dir nochmal, wie das wahre Narrativ war und nicht deine Wahrnehmung davon. Also da habe ich eine gewisse Demut mittlerweile. Aber ich erinnere mich an schlimme Fuck-up-Momente in meinem Leben, die mich allen Lebensmut gekostet haben und mich mindestens lebensmüde gemacht haben. Ich wollte und konnte nicht mehr. Das war eine Kombination aus dem Gefühl von Ablehnung, auch hier nochmal diskutabel, ob ich wirklich abgelehnt war durch meine Umwelt oder es nur empfunden habe. Das waren körperliche Beeinträchtigungen durch Krankheiten chronischer Art, die extrem was mit deinem Selbstwert machen. Das war eine Planlosigkeit, was Lebensplanung angeht. Irgendwie denken wollen, ich habe eine gute Idee für mein Leben, das nicht ganz Gott anvertrauen wollen, ihm nicht über den Weg trauen, auch ein falsches Gottesbild, all diese Dinge. Mhm. Und in diesem allen begegnet mir Gott in mehr als einem Moment plötzlich in Liebe, Annahme und Umarmung. Ich erinnere mich an einen Abend, wo ich in so einer Jugendgruppe mit bin. Am nächsten Tag hatte ich vor mich bei einem Schulkameraden mit jeder Menge synthetischen Drogen einzudecken, weil ich keinen Bock mehr hatte. Und ich habe mich überreden lassen, geh in diesen Abend mit und sitze da drin, die fangen an zu singen. Erstmal von der Form her nichts Besonderes. Aber ich merke, wie sich die Atmosphäre in diesem Raum verändert. Und ich weiß, es hört sich super abstrakt an. Sorry dafür, aber ich kann es nicht anders als subjektiv beschreiben. Ich hatte den Eindruck, Gott betritt den Raum. Und mehr als das, von allen in dem Raum sucht er sich mich aus und nimmt mich in den Arm. Das habe ich körperlich gespürt. Ich hab Schauern von Gänsehaut gekriegt. Ich habe, mir wurde warm und kalt gleichzeitig. Es wurde wohlig. Ich beschreibe das heute so gern wie in einer Badewanne. Und ich war richtig drauf danach. Ich war wie dicht. Ich war voll, wow, weil ich so überwältigt war von diesem Gefühl. Und das hat meinen Denkhorizont gesprengt, weil ich dachte, Gott ist der Strenge, Gott ist der Verdammende, Gott ist der, der auf mich schaut und ich bin nicht genug. Und es war nur Liebe. Ja. Und ich wusste, diese Liebe, die will ich. Und ich habe gemerkt, Religion erlöst mich nicht, aber Liebe erlöst mich. Und das habe ich dann in Jesus gefunden, weißt du? In den Wochen und Monaten danach zu merken, wie viel Freiheit er mir gibt. Und weißt du, kurz danach hast du mich kennengelernt in dem ganzen Hip-Hop-Gebären, das ich hatte. So, die konservativen Leute hätten eher gesagt, oh, das geht so gar nicht mit Glauben zusammen. Und ich habe das Gefühl gehabt, Gott sagt, naja, dann erfinden wir das halt für dich neu.
Ja.
Und das fand ich so cool. Dass ich plötzlich, ich musste keiner Kultur angehören, weißt du, keine Frömmigkeitsform, ja, sondern ich habe das im Herzen gehabt und in Begegnung. Und mit dieser anderen Brille habe ich plötzlich auch die Bibel anders verstanden. Und dann war es für mich nicht mehr das Formelbuch, sondern da ist Leben geflossen. Ich weiß, ich an deiner Stelle würde jetzt diese Antwort von mir wahrscheinlich auseinandernehmen, weil sie so abstrakt ist. Aber ich kann es nur so subjektiv schildern.
Ja. Nein, also finde ich jetzt, also jetzt journalistisch gesehen, auch total legitim. Also da kann ich den, finde ich den Frank Elstner Spruch bringen an der Stelle immer, der mich sehr begleitet hat, auch moderativ. Der hat mal gesagt, es gibt viele Journalisten, die gehen in ein Interview oder in ein Gespräch wie in einen Krieg. Sie wollen gewinnen. Und ich habe immer darauf gewartet, bis ich etwas geschenkt bekomme.
Ah, wow.
So, das habe ich jetzt geschenkt bekommen von dir. Und die Hörerinnen und Hörer auch, finde ich mega. Ah. Ja, also
wow,
das.
Daniel. Daniel, jetzt spiele ich den Ball nochmal zurück, ja, um nochmal auf die Fuck-Up-Night zu kommen.
Oh ja.
Was glaubst du denn, was der Gewinn von diesem Teilen vom Scheitern und von Misserfolgen ist?
Ja, also ich kann das wirklich aus eigener Erfahrung dann jetzt einfach berichten, wie ich diese Fuck-Up-Night, die ich auf dem Kirchentag letztes Jahr moderieren durfte, erlebt habe. Also es war zu Gast Annegret Kramp-Karrenbauer, ehemalige Politikerin, CDU-Vorsitzende, eigentlich schon als Nachfolgerin von Angela Merkel gehandelt, dann der Geschäftsführer von der Spielvereinigung Greuther Fürth, Holger Schwiewagner, Martin Benz, Theologe, und Gofi Müller, Künstler. Und die haben erzählt, ganz unterschiedliche Geschichten, wo etwas nicht geklappt hat. Und das musst du dir vorstellen, es war in einer Kirche, die war rappelvoll. Ich glaube, dass viele Leute einfach erstmal sehen wollten, Annegret Kramp-Karrenbauer.
Ja.
Weil das war noch so, die hat sich mit verschiedenen Äußerungen, ist sie gescheitert. So, und dann saßen wir da alle in der Kirche, 600, 700, ich weiß nicht, wie viel da reinging, vielleicht auch 800 Leute. Und da komme ich jetzt auch mit der Atmosphäre. Also die Atmosphäre, die ich als Moderator dort gespürt habe, war auch total krass, kann ich schlecht beschreiben. Es war wirklich ein, also die Leute hatten vorher, die Verantwortlichen, auch ein bisschen Respekt zu sagen, hey, wie wird das, wie reagieren die Leute, können sich die wirklich öffnen, was passiert da? Und es war wirklich eine wohlwollende Atmosphäre. Es war ein Zuhören, es war ein nicht auslachen und hier, guck mal, wie die gescheitert ist, wir wollen uns das jetzt mal angucken. Keine Bloßstellung, das haben wir vorher, habe ich vorher auch moderativ gesagt, aber das hätte ich wahrscheinlich gar nicht sagen müssen, weil die Haltung war wirklich so, wir sitzen alle in einem Boot, weil jeder ist schon gescheitert. Und es gibt Menschen, die in einer geschützten Atmosphäre jetzt darüber reden. Und diese habe ich wirklich angesprochen, diese geschützte Atmosphäre. So, und dann hat Annegret Kramp-Karrenbauer ehrlich erzählt, wie sie neben sich stand, sich selbst im Fernsehen gesehen hat, wie sie Äußerungen von sich nochmal angeschaut hat und gesagt hat, ey, das bin doch nicht ich. Ich habe mich verloren ein bisschen. Das kann nicht sein. Oder ein Martin Benz hat von einer gescheiterten Ehe gesprochen, ein Theologe, wo die Frau von jetzt auf gleich einfach abgehauen ist mit den Kindern, ohne dass er es im Entferntesten geahnt hat, dass das passieren würde.
Ah, krass.
So. Und allein diese Atmosphäre wahrzunehmen, war schon ein absoluter Lerneffekt für mich zu sagen, das darf sein und das hat Platz in einer Welt, in der es immer um höher, schneller weitergeht, in der Politik, auch in der Gemeinde oder auch im Sport, ne, in der Kunst, in der Kultur. Diesen Moment wahrzunehmen und stehen zu lassen, war für mich ein großer Gewinn. Also das einfach mal stehen zu lassen. Und dann haben wir darüber gesprochen, was sie daraus gelernt haben. Und das ist ja ganz unterschiedlich. Manchmal lernt man einfach dadurch nur, ich möchte diesen Scheißmoment nicht nochmal durchmachen.
Ja.
Das ist mein Learning. Ja. So. Ich will das nicht mehr. Hm. Das ist auch okay. Es ist nicht auf künstlich irgendwie zu sagen, ich muss jetzt aber was draus lernen, funktioniert ja nicht. Aber eben zu sagen, wie lebe ich Beziehung? Was nehme ich mit für meine nächste Beziehung daraus? Wie sehe ich mich als Politikerin, als Mensch in einem öffentlichen Amt, als Geschäftsführer? Wie komme ich rüber? Was kann ich anders machen? Wie gehe ich weiter? Also was ist für meine nächste Unternehmung im wahrsten Sinne des Wortes dran? Das ist und eben was, wenn ich auch mal gescheitert bin und das öffentlich mache, wie geht's meinem Umfeld? Wie geht mein Umfeld damit auch um? Können das Menschen aushalten?
Ja.
Oder sind die überfordert? Gehen die vielleicht weg, weil mir etwas nicht gelungen ist? Wer bleibt bei mir in so einer Situation? Auf wen kann ich mich auch verlassen wirklich noch? Was bleibt und was hält? Auch das kannst du ja auf jegliche Disziplin, jegliche Gesellschaft übertragen, ob Politik, Gemeinde oder Sport.
Ja.
Wer ist dann wirklich noch für mich da? Und dann eben noch, wenn man zum Wirtschaftlichen zurückkommt, es ist ja wirklich erwiesen, dass Menschen, die schon mal einen wirklich fetten Fehler gemacht haben und ein Unternehmen vielleicht vor die Wand gefahren haben, dass sie es schaffen, auch erfolgreich zu werden und da wirklich draus lernen und das umsetzen. Das ist keine Gleichung wie 1 und 1 ist 2. Das muss nicht klappen, aber du bist einfach ein anderer Mensch, du hast mehr Erfahrung und du bist auch begehrter als Beratung. Du redest von etwas, was du selbst durchgemacht hast.
Erfahren hast, ja, absolut.
Also das, und das wünsche ich mir, weil ich meine, der christliche Glaube ist ein Glaube des Scheiterns erstmal. Also das muss man ja einfach mal so sagen. Am Kreuz hätte niemand, also kein Mensch gesagt, das hat aber gut funktioniert jetzt so, mit dem, was wir geglaubt haben. So. Das ist das eine. Und natürlich, die Auferstehung kommt dann, ja. Aber der christliche Glaube ist auch ein Glaube der Gnade. Und das heißt, wie gehen wir um mit Menschen, die gescheitert sind? Wie nehmen wir Leute rechts und links neben uns wahr, die echt Scheiße gebaut haben, vielleicht auch uns persönlich verletzt haben? Wie gehen wir um mit dem Thema Vergebung? Und wie deklinieren wir das Wort Gnade im Sinne von Gnade vor Recht ergehen lassen dann wirklich durch, auch in unserem Leben? Ne? Also dieses, das ist ja leicht gesagt. Ja klar, ich vergebe dir oder ist schon okay, wir lassen Gras über die Sache wachsen oder wir reden das schön. Nee, darum geht es gerade nicht, sondern es geht wirklich darum, in die Tiefen manchmal hinabzusteigen und dann wieder rauszukommen und mit allen Ecken und Kanten und Macken und blauen Flecken, die das Leben dann so für uns bereithält. So. Aber das sind so ein paar Learnings.
Ja. Und weißt du, da tröstet mich, und das ist die Brille, die ich mittlerweile habe, wenn ich die Bibel lese, dass ich da von vielen Männern und Frauen lese, die scheitern. Und diese Scheitermomente sind oft die, die mich am meisten ermutigen. Also so, nehmen wir die Psalmen zum Beispiel, wo der Volksmund oft denkt, das sind halt Lobeshymnen. Aber mehr als die Hälfte dieser Psalmen sind Scheiterlieder und Klagelieder, wo es ist bei mir richtig beschissen gelaufen. Wie kann das eigentlich sein? Und ich sehe, bei denen läuft's. Bei mir geht aber alles den Bach runter. Gott summer.
Ja.
Und ganz ehrlich, da fühle ich mich plötzlich im selben Boot. Und das holt mich so ab. Auch die Großen in der ganzen Geschichte des Glaubens. Ein Petrus, der so oft nicht kapiert, der Jesus verleugnet. Und trotzdem findet er wieder Gnade. Und dann aber, Daniel, auf der anderen Seite, der Schmerz, der bei mir geschieht, wenn du so etwas sagst, wie das, was du gerade gesagt hast, wo ich denke, ja, wie gehen wir denn als gläubige Menschen mit anderen Menschen um, die scheitern? Mhm. Und da gibt es so viel Scheinheiligkeit. Mhm. Und so viel religiöse Form und wir richten über andere, anstatt sie anzunehmen, wie sie sind und sie einfach durchzulieben. Ja. Und das ist meine Sehnsucht, ja. Daniel.
Ja, das ist so schwer, ne, wo ich auch immer wieder scheitere. Also das geht schon mit dem Gedanken los, wenn ich irgendwie merke, dass Leute um mich herum anders handeln, als ich das erwarte oder sich mir gegenüber nicht so verhalten, wie ich das gerne hätte. Es geht ja im Kopf los, ohne dass man schon was macht, ne? Allein durch die Gedanken. Also so Stereotype, wo ich denke, ja klar, war ja klar, der musste ja so handeln, weil das ist ja so und so. Ne? Es ist unfassbar schwer, aber diese Sehnsucht teile ich mit dir, Peter, sehr, sehr. Und das ist, glaube ich, das, was gesellschaftlich auch, was wir brauchen, gar nicht nur auf gläubige Menschen bezogen, sondern das ist das, was grundsätzlich der Schlüssel sein könnte, dieses Thema, um gesellschaftlich einfach besser miteinander umzugehen. So. Auch wieder eine Floskel jetzt, aber ist so.
Ich zitiere dich an der Stelle aus einem Artikel, den du geschrieben hast in dem Magazin. Wenn wir über das Scheitern im Leben reden, dann schwingen die Kernkompetenzen des christlichen Glaubens mit.
Ja.
Vergebung, Gnade, Neuanfang.
Richtig.
So gut.
Ja.
Diese Chance, neu anzufangen. Weißt du, und dass du nach Ibiza nochmal neu anfangen konntest, Reset.
Ja.
Und ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich Reset gedrückt habe in meinem Leben. Mhm. Und zu merken, und das ist für mich die Gottesbegegnung und die Erfahrung, die ich mit dem Glauben mache, ich kann immer wieder neu anfangen und er vergibt mir neu, auch wenn ich über mich selbst am enttäuschtesten bin. Ja. Aber weißt du, das ist ja für mich noch so ein Punkt. Ich predige über was sonntags. Und am selben Abend oder am nächsten Morgen scheitere ich im exakt gleichen Punkt. Und die erste Stimme, die ich in meinem Kopf höre, ist dann gern mal nicht, ja, das kann mal passieren, sondern siehst du, du bist scheinheilig.
Genau.
Siehst du hast es auch nicht drauf. Was bist du schon wert?
Ja.
Und dann immer wieder zu wissen, das ist nicht die Wahrheit, sondern ich darf scheitern und darf Gnade und Vergebung wieder neu annehmen.
Ja. Ja, das ist immer wieder dieser Prozess. Genau. Das kann man nicht besser beschreiben. Ja, kann man definitiv so stehen lassen an der Stelle.
Daniel, zwei Fragen habe ich an dich noch. Und zwar vielleicht ganz kurz, wenn du es in ein paar Sätzen sagen müsstest. In welchem Scheitern lag in deinem Leben bislang das größte Lernpotenzial?
Also was mir jetzt einfällt, ist an der gescheiterten Beziehung. Also meine Frau und ich waren, bevor wir dann geheiratet haben, getrennt eine Zeit. Aber wirklich so richtig getrennt, nicht nach dem Motto so alibimäßig, sondern das hätte ich nie gedacht, dass das nochmal funktioniert irgendwie.
Okay.
Und weil ich jetzt merke halt, wie diese Beziehung trägt, was für eine Dankbarkeit ich empfinde, also das ist auch, das hat auch Martin Benz bei dieser Fuck-Up-Night gesagt, Segen erscheint manchmal so ungerecht, weil was habe ich jetzt. Also ich darf eine Beziehung führen seit fast 20 Jahren, die nicht immer toll ist, ne? Aber wo ich mich sehr, sehr gesegnet fühle. Ja. Und es gibt viele Beziehungen, denen es nicht vergönnt ist, sozusagen, ne? Ich bin jetzt besser gesegnet als jemand anders. Das ist auch so ein theologischer Fragepunkt, über den wir uns auch nochmal austauschen können irgendwann. Was ist eigentlich Segen und warum sind scheinbar einige gesegnet und andere nicht? Aber das sage ich nur gern dazu, weil das manchmal, wenn ich das selber höre, denke, ja, warum bist du jetzt so gesegnet an der Stelle?
Ja,
ich glaube, diese Phase des Scheiterns unserer Beziehung, die krachend scheitern musste an irgendeiner Stelle auch und dieses, das war das größte Learning, eins der größten Learnings, was ich erleben durfte. Wow. Und was mich natürlich so existenziell jetzt begleitet auch noch, ne?
Ja. Ja, und du natürlich wahrscheinlich auch echt Dankbarkeit aus jedem Tag rausziehen kannst.
Ja, ja.
Weil du weißt, es hätte nicht so kommen müssen.
Richtig.
Und dann Frage zum Abschluss. Wir haben viel drüber geredet, aber nochmal für dich auf den Punkt gebracht. Daniel, wer ist Jesus?
Was ist das denn für eine fiese Frage? Nein, wer ist für mich Jesus? Er ist auf der einen Seite ein Wegbereiter für mich im göttlichen Sinne. Ich verstehe es nicht, wie und warum das passiert ist und warum das sein musste, diese ganze Klammer zwischen Weihnachten und Ostern. Ich glaube aber, dass es die Form ist, in der mir Jesus den Weg bereitet für mein Leben und darüber hinaus. Das ist auf der einen Seite ein Wegbereiter im Sinne von Gott, im Sinne von das, was ich nicht verstehe. Er hat mir und uns den Weg bereitet, in welcher Form auch immer. Und ich muss das auch nicht verstehen. Er ist für mich Gott, eben dieses Göttliche, auch dieses Mystische, dieses Mysterium. Das finde ich ganz, ganz wichtig zu betonen, weil es für mich sonst nicht Gott wäre. Also Wegbereiter auf der einen Seite und auf der anderen Seite Wegbegleiter, ganz persönlich, nah bei mir. Eben das, was du auch beschrieben hast, diese Momente, die es auch gibt. Und ich fand es so schön, wie du es beschrieben hast, eben dieses, dass man es nicht genau erklären kann und auch vorsichtig sein muss in der Form, wie man es selbst wahrgenommen hat und das nicht verallgemeinern darf. Aber ich glaube, er ist für jeden der persönliche Gott, so auch für mich, der mit mir durch den Alltag geht. Und das ist meine Hoffnung. Daran möchte ich festhalten, gerade jetzt auch in dieser Phase, wo Krisen sich stapeln, groß und klein. Das ist für mich so, diese beiden Worte mit ein bisschen Fleisch und Futter drumherum beschrieben, beschreibt es für mich am besten. Also Wegbereiter und Wegbegleiter in meinem Leben. Ja.
Vielen Dank dir. Danke für diesen Deep Talk und fürs Scheitern uns mit reinnehmen in Fuck-ups des Lebens. Ich denke, wir hören und sehen wieder von dir, vielleicht bei der nächsten Fuck-Up-Night. Und bis dahin finden die Hörer hier auf jeden Fall in den Shownotes den Link zu deiner Webseite und auch zu deinem Insta. Da kann man mal ein bisschen reinsneaken.
Vielen Dank dir, Peter. Danke dir ganz herzlich.
In diesem Sinne hoffe ich, dass auch ihr als Hörer was davon mitnehmen konntet. Und wenn euch die Sendung gefallen hat, dann schaltet doch gerne das nächste Mal wieder ein. Am einfachsten geht das, wenn ihr ein Abo da lasst, weil dann kriegt ihr automatisch über eure Lieblings-Podcast-App den Alert, wenn es eine neue Sendung gibt. Das ist einmal im Monat der Fall. Freuen würde ich mich auch über ein positives Feedback, über eine 5-Sterne-Bewertung, über einen Kommentar auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf YouTube, wie auch immer. Und euch wünsche ich Segensmomente, persönliche Begegnung mit Gott und Frieden auch im Scheitern. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss.